Nehme, Entschuldigung, verkehrte Welt. Amen. Da fragt mich doch Jörg am Freitagmorgen, du fängst doch deine Predigt sicher an mit Amen. Danke, Jörg, für die Idee. Verkehrte Welt. Glücklicherweise macht es uns Männer die deutsche Sprache im Alter einfach. Wir sind einfach. Nein. Wir sind Rentner. Von beiden Seiten das Gleiche. Aber das Thema heute lautet ja: verkehrte Welt, Gottes Casting. Ich habe es ergänzt: 5 Kategorien von Dummköpfen. Casting, für all diejenigen, die das Wort nicht verstehen, ist die Suche nach geeigneten Personen. Man trifft eine Auswahl für irgendeine Show am Fernsehen, Casting, eine Auslese. Das haben sie schlicht und einfach unserem großartigen Gott und Vater abgekupfert, ohne das selber zu merken. Und Moni hat ja die Predigt schon mit diesen vielen Beispielen vorgecastet. Noch eine Frage zur Einführung. Wer von euch ist gerne ein Dummkopf, ein Narr, Spinner oder auf gut Zürichdeutsch ein Double? Niemand, ich auch nicht. Ich fürchte, ich habe die falsche Predigt vorbereitet. Eine Predigt, die niemanden betrifft, niemandem wehtut, niemanden tröstet oder bestätigt. So eine Art Luftballonpredigt. Nichts als leere Luft. Jetzt versuche ich doch noch den Inhalt zu retten. Noch ein paar Fragen. Wer von euch ist schon so tituliert worden? Oder geehrt worden? Ist nicht aufhalten. Wer zu Recht? Da muss ich doch noch weiter fragen. Ja, wie hast du dich gefühlt? Hast du zurückgegeben? Hast du schon einmal jemanden so genannt? Zu Recht? Oder wenn man das dir gesagt hat? Oder zu bedeuten, dir angedeutet hat, was hast du dabei empfunden? Ich komme jetzt zum Text. Und ich möchte euch bitten, ihr müsst ja nachher noch lange genug sitzen, dazu aufzustehen. Aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 18 bis 31. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir errettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Kluge? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Seht doch eure Berufung, ihr Brüder oder Geschwister. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie es geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wir nehmen wieder Platz. Hast du in diesem Text die 5 Kategorien von Dummköpfen entdeckt? Ja, hier sind sie. Töricht, schwach, unedel, verachtet nichts. Und dazu Gottes Casting-Methode. Nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Übrigens, die Formulierung Gottes 5 Abteilungen von Dummköpfen, die stammt nicht von mir. Ich habe sie einmal entdeckt in einer Kolumne in einer christlichen Zeitschrift, hat mich angesprochen. Gut, jetzt, ich möchte 4 Aspekte hier ganz kurz beleuchten. Entweder oder, Jesus gehört in die Mitte, das dritte ist Gottes Casting geht anders und eben die 5 Kategorien von Dummköpfen. Zum ersten, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir errettet werden, ist seine Gotteskraft. Paulus redet hier Klartext. Es gibt nur ein Entweder oder, entweder gerettet oder verloren. Entweder das Wort vom Kreuz ist Torheit oder es ist Kraft. Nicht irgendwelche, sondern Gottes Kraft. Entweder glaube ich das, was Jesus Christus am Kreuz für mich vollbracht hat und werde errettet, oder ich lehne es ab und bleibe verloren. Ein Zwischending gibt es nicht, auch keine neutrale Position. Das gleiche Wort aus der Bibel, das Kreuz, das Geschehen am Kreuz, bewirkt 2 diametral entgegengesetzte Dinge. Das Sterben von Jesus Christus polarisiert bis heute. Aber ganz genau genommen kann ich nicht mal zwischen 2 Dingen auswählen, sondern ich kann nur das eine wählen, Jesus Christus. Vor dem Sohn Gottes kapitulieren, ihm meine Lebensschuld, meine Sünde, meine Sünden bekennen und seine Vergebung annehmen. Im anderen Zustand, nämlich fern von Gott, gottlos, bin ich schon seit der Geburt von Jesus. Und so sagt der Johannes, daher habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Nicht für oder wegen, sondern in euren Sünden. Da muss ich gar nichts dazu tun. Einfach so weiterleben, wie ich es bisher getan habe. Und diese Art von Radikalität gefällt uns Menschen nicht. Wir lieben das Entweder-Oder nicht. Wir bestimmen doch gerne selber. Selbstbestimmung bis zum Tod ist das Schlagwort heute. Schließlich bist du und ich, wir alle, sind mündige Menschen. Und in diesem Denken sind Zwischentöne, Grautöne sehr gesucht. Aber es gibt sie nicht, wenn es um Jesus Christus geht. Entweder so oder so. Das ist das Wort Gottes. Ich komme zum Zweiten. Jesus gehört in die Mitte. Die große Verkündigung von Paulus ist Jesus Christus, der Gekreuzigte. Paulus zeigt das am Beispiel der Juden und der Griechen. Die Juden, die wollen Zeichen, die wollen Beweise. Und als Jesus sie ihnen liefert, nämlich die Jona-Geschichte, ich werde sterben und nach 3 Tagen wieder auferstehen, dann glauben sie nicht, wollen nicht glauben. Die Griechen hingegen, die wollen logische Argumente, die wollen Weisheit, die wollen über Argumente von diesem neuen Glauben überzeugt werden. Sie waren interessiert an der Diskussion. Die Griechen liebten eben Weisheit. Das ist ja die wörtliche Übersetzung des Begriffes Philosoph. Weisheit lieben. Aber als Paulus auf dem Areopag, das ist dort bei Athen, ihnen logisch alles erzählt und er dann spricht über die Auferstehung von den Toten, da brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus. Wir können das hier lesen. Im Vers 32, da heißt es nämlich, als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen und die anderen sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte weg. Der andere Vers, der kommt dann noch. Ja, Paulus passte das Evangelium von Jesus Christus nicht an, sondern er sagte einfach, ich verkündige Jesus, den Gekreuzigten. Das ist die Mitte. Paulus weiß aus eigener Erfahrung, Versöhnung mit Gott kommt nicht zustande, wenn Jesus angepasst wird, wenn Wunder mitgeliefert werden müssen oder logische Argumente. Versöhnung, Erlösung kommt nur zustande, wenn der Heilige Geist einem den Spiegel des eigenen Lebens vorhält, den Zustand des Herzens und der Mensch dann kapituliert vor Gott. Das weiß auch Paulus. Und er sagt so unausgesprochen, nur Mut, ihr lieben Korinther. Mögen sich die Juden ärgern, die Griechen den Kopf schütteln über Jesus, den Gekreuzigten. Es gibt immer solche, die daran glauben, wenn man ihn von ihm erzählt. Und so ist ja im Vers 34 ist ja das auch drin. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig, unter ihnen auch Dionysius, der ein Mitglied des Areopags war, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Und deshalb nur Mut, ihr lieben Zürcher, nur Mut, lieber Paul, liebe Ursula am Büchertisch, nur Mut, ihr Jungen, ihr Alten, macht treu Jesus den Gekreuzigten bekannt. Es gibt immer solche, die an ihn glauben werden, aber auch solche, die ihn ablehnen, die darüber spotten. Nur Mut geht vorwärts. Christus, der Gekreuzigte. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Gottes Casting geht anders. Ich höre sie argumentieren, die Korinther. Na schön und gut, Paulus, du hast eine theologische Ausbildung, du bist gebildet, du hast beim besten Professor studiert, du kennst sogar die hebräische Sprache, du kennst die griechische Philosophie, du kennst die Argumente der Juden, du bist beredt, du kannst selber argumentieren. Und wir? Wer sind wir? Ja, wenn ich nur ein bisschen von deinem Glauben, von deiner Erkenntnis, von deinem Wissen hätte, ja dann, wenn ich nur so beschlagen wäre wie du, ja dann, aber wer sind wir schon in Korinth? Wer bin ich schon, wenn ich mich vergleiche mit dir, da Paulus die Gemeinde kennt, sagt er, seht doch eure Berufung, ihr Brüder, ihr Geschwister, da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Richtig, sagt Paulus mit dem. Es ist so, gesellschaftlich gesehen, sind die meisten von euch Nobodies. Aber was ist wichtiger, die Berufung Gottes oder die Stellung in der Gesellschaft? Ist es wichtiger, was die Leute über dich denken oder wozu dich Gott gebrauchen kann oder brauchen will? Traut dir Gott so wenig zu? Nur so nebenbei, es steht hier nicht, keine Weisen, keine Mächtigen, keine Angesehenen, sondern nicht viele. Das Evangelium gilt für alle, auch für die oberen 10.000, wie der Volksmund sagt. So hat das ja auch Paulus erlebt. Dionysios, so ist das schwierig, aus dem Rat der Alten in Athen hat an Jesus geglaubt. Wir haben es gelesen. Eine englische Adelige hat sich aufgrund dieses Textes bekehrt. Sie sagt, sie sei durch das M gerettet worden. Im Englischen gibt es hier ein kleines Wortspiel. Es heißt nicht not any, sondern not many. Und dieses M hat sie angesprochen und sie ist zu Jesus gekommen. Zahlreiche Griechen kommen zum Glauben, sowie eine ganze Reihe von Frauen aus der oberen Gesellschaftsschicht. Wir verstecken uns doch gern hinter den Profis, hinter vielen Argumenten, um unser Schweigen über das Kreuz von Jesus Christus zu begründen. Andere können doch das besser. Paulus lässt das gar nicht gelten. Denn er weiß, die Korinther stammen nicht aus der intellektuellen Oberschicht. Sie waren keine hochtrabenden Philosophen. Sie waren nicht durch die Philosophie erreicht worden, sondern das schlichte Evangelium von Jesus am Kreuz hat sie erreicht. Und Paulus zeigt, dass Gottes Berufung oft an denen vorbeigeht, die bei den Menschen hoch angesehen sind. Gott baut sein Reich eben anders. Nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene. Das ist doch ein großer Trost und eine Herausforderung für alle. Und jetzt lässt er die 5 Kategorien von Dummköpfen aufmarschieren. Die Törichten, die Schwachen, die Geringen, die Verachteten und die Nichtse. Bevor ich versuche, die einzelnen Abteilungen zu beschreiben und mit Beispielen zu untermauern, etwas Allgemeines. Was für eine Befreiung. Im Reich Gottes muss ich und musst du nicht etwas sein, um zum Zug zu kommen. Ich muss nicht etwas sein, was ich nicht bin. Ich brauche keinen Eignungstest, ich brauche keinen Lehrabschluss, ich brauche keine Masterarbeit, ich muss nicht gescheit reden können. Ich darf einfach so sein, gewiss sein, dass Gott mich liebt und mich brauchen kann, gebrauchen will. Ich muss mich nur gebrauchen lassen. Versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Ausbildung. Auch da sollten wir das Beste leisten. Aber das zählt letztlich vor Gott nicht, sondern ob du dich brauchen lässt, dass er dich zum Nächsten schicken kann. Denn Gottes Berufung in der Gemeinde für die Mission der Welt geht eben ganz anders. Da zählt nicht Name, Herkunft, soziale Stellung, Geld, Schönheit und Seilschaften und so weiter. Das zählt nicht, sondern dass Gott dich ergriffen hat in Jesus Christus und dich sendet. Darum baut er die Gemeinde mit Törichten, Schwachen, Unedlen, Geringen, Verachteten. solchen, die nichts zählen nach der Meinung der Welt. Erich Sauer meinte dazu, je primitiver das Material, desto größer, wenn man die Maßstäbe der Kunst darauf anwenden kann, die Ehre des Meisters. Je kleiner die Armee, desto größer, wenn die Schlacht gewonnen wird, der Ruhm des Eroberers. Gott benutzte im Alten Testament den Stab Mose und führte das Volk hinaus. Gott benutzte Trompeten und die Mauern von Jericho sind zusammengefallen. Das ist ja schon interessant. Die sind nicht nach außen gefallen, die sind nach innen gefallen. Gott brauchte nur 300 Männer bei Gideon und nicht 32.000, um die Midianiter zu schlagen. Ein Eselskinnbacken in der Hand von Simson genügte, um eine ganze Armee zu besiegen. Jesus brauchte 5 Brote und 2 Fische, um 5.000 Menschen zu sättigen. Unmöglich, sagt die Welt. Nein, das geht. Bei mir ist nichts unmöglich, sagt Jesus. Jesus wählte 12 Jünger aus, die kein weltliches Unternehmen eingestellt hätte für solche Aufgaben. Fischer, Zöllner, Zweifler, Betrüger, Verräter, Nobodies, von denen man teilweise nur den Namen kennt. Aber Jesus wählte sie, brauchte sie, formte sie. Er hat andere Maßstäbe, sieht viel größere Möglichkeiten. Die erste Gruppe, die Törichten. Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Muss ich alles wissen? Nein. Muss ich auf alle Fragen eine Antwort haben? Nein. Muss ich in jeder Diskussion Sieger sein? Nein. Muss ich mich gar dumm stellen, um für Gott brauchbar zu sein? Nein. Aber ich muss lernen, es gibt eine geistliche Weisheit, die ganz anders ist als die menschliche Klugheit. Und so sagt, heißt es im Buch der Sprüche, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Es geht hier nicht um Angst, sondern um Ehrfurcht vor Gott, dass der alles machen kann in meinem Leben, aus meinem Leben. Und sogar die Verkündigung ist eine Torheit, das haben wir auch noch gelesen. Da heißt es doch, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Aber Gott braucht die Verkündigung, wie sie auch immer geschieht, um Menschen zu retten, um die Weisheit der Menschen der Welt zu Schanden zu machen. Ich komme zum nächsten, zum zweiten. Die Schwachen. Das Schwache hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Ein Beispiel. Ich denke da an Toni. Toni von der Pilgerhütte, der ist immer da drüben gesessen. Ein unscheinbarer Mann. Er ist vor über 20 Jahren gestorben, aber das ist mir so präsent. Körperlich ein Leichtgewicht. Und da kommt einmal ein Insasse wieder zu spät. Toni stellt ihnen zur Rede. Der packt ihn und schmeißt ihn die Treppe runter. Er hat viele Prellungen, nichts gebrochen, das Gesicht zerschlagen Und so kommt er in die Gebetsstunde. Und was sagt dieser Mann? Es war gut, dass mich dieser zu spät kommende die Treppe hinuntergeworfen hat. Ich habe in diesen Augenblicken die Herrlichkeit Gottes gesehen. Ein geistlicher Riese in der Fürmitte. Niemand würde ihn heute auswählen, um einen Alkoholiker heimzuführen. Toni hätte keine Chance. Aber Gott hat ihn jahrzehntelang gebraucht, um suchtkranken Menschen neuen Lebensmut, eine neue Perspektive zu geben, sie auf Jesus Christus, den Erlöser, hinzuweisen. Reich Gottes bauen in Schwachheit. So viele Missionswerke sind von Schwachen gegründet worden und haben bis heute Bestand, weil Gott berufen hat, um die Starken zu Schanden zu machen. Ich komme zum Nächsten. Das Unedle, das Geringe, das Verachtete. Ich nehme diese beiden Gruppen zusammen, denn was gering ist, wird oft auch verachtet. Von Jesus selber heißt es ja, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Da zählt Luis Palau, das ist der südamerikanische Billy Graham, einmal von einer Evangelisation, die er in London gehabt hat. Wie immer, Seelsorgevorbereitung. Viele Gemeinden kommen zusammen, die Leute werden ausgebildet und da kommt ein Mann in schäbigen Kleidern, zwar sauber, barfuß, an diese Zusammenkünfte. Er hat nicht mehr, als er trägt, mausearm. Aber er hat Jesus im Herzen. Der wird doch wohl nicht mitmachen wollen. Was für ein Bild geben wir ab? Er meldet sich an, will dabei sein, mithelfen und jeden Abend ist er in seinen schäbigen Kleidern und barfuß mit den Seelsorgehelfern in der Halle. Und jeden Abend das Gleiche. Er wird einfach übergangen. Andere sollen sich neben die suchenden Menschen stellen, die beim Aufruf nach vorne kommen. Und am nächsten Abend ist er wieder da und es geschieht wieder das Gleiche. Aber dann eines Abends sind alle Seelsorgehelfer aufgebraucht, haben alle ihren Platz gefunden. Und da kommt ein Mann in feinem Anzug und Krawatte nach vorn und er stellt sich neben ihn. Der Mann bekehrt sich im seelsorgerlichen Gespräch und geht dann zum Leiter und sagt, hören Sie, ich bin Anwalt von Beruf und ich werde morgen versuchen, meine Freunde mitzubringen. Und wenn einer von Ihnen nach vorne kommt, dann bitte ich Sie, diesen Mann daneben zu stellen und niemand anders. Das Unedle der Welt, das Verachtete der Welt hat Gott erwählt. Das Verachtete, manchmal auch von uns Christen leider, hat Gott erwählt. Und die letzte Gruppe, und dann bin ich so weit, die Nichtse. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, das sind die Unscheinbaren, die man menschlich gesehen zu nichts gebrauchen kann. So quasi die unterste Stufe der Menschen in Korinth. Auch die gebraucht Gott. Auch sie gehören dazu, die menschlich gesprochenen Dummköpfe, die an Gott glauben. Es sind die Sklaven, freiwillig vieler Herren. Und doch, was haben sie alles bewirkt? Weil sie an Jesus Christus glauben. Da haben doch Kriegsleute ein junges Mädchen aus Israel entführt. Sie ist Sklavin im Hause Naamans. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, ein gewaltiger Mann, ein berühmter Mann, aber aussätzig. Und eines Tages sagt diese Sklavin zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre beim Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Nur ein Satz, was hat er ausgelöst? Das Reich Gottes im Alten Testament wird gebaut unter schwierigsten Umständen. Der Naaman, der nimmt 10 Zentner Silber, 6.000 Goldgulden und 10 Feierkleider mit, um gesund zu werden. Den Rest kennt ihr. Statt irgendeiner Beschwörungsformel gehe ich 7-mal waschen im Jordan. Ich werde erinnert an das unsägliche Leid der Dalits in Indien, die im indischen Kastensystem nichts gelten, Abschaum für viele sind, aber zu Tausenden zu Jesus Christus kommen, weil sie in seinen Augen wertvoll sind. Sie sind das Beispiel, das Gott zunichte macht, durch solche, die nichts sind, zunichte macht das, was etwas ist, nämlich das Kastenwesen. Er wählt sie, die Untersten, die Wertlosen. Das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft geworden für sie. Die Bewegung geht weiter. Und mir scheint, dass im Fortlauf der Zeit wir Christen je länger, je mehr auch an den Rand gedrängt werden, dass wir zum Spielball der Mächtigen werden. In vielen Ländern werden Christen ja verfolgt, brutal verfolgt, oft bis zum Tode. Sie sind nicht, sie haben keine Rechte, sie haben kaum Fürsprecher in der Politik und im Gerichtswesen. Aber Gott vergisst sie nicht. Und wir wollen das auch nicht tun, sondern anhaltend beten, Anteil nehmen, wie auch immer. Den Rest besorgt unser gnädiger Gott. Und damit schließt Paulus ab den letzten Gedanken, die ich einfach noch lesen möchte. Warum das alles? Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Denn durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Alle Ehre gehört Gott, Gott allein und seinem Sohn Jesus Christus. Diese Ehre teilt er mit niemandem. Er baut seine Gemeinde, sein Reich nach seinen Maßstäben, mit den Besten, die es gibt, nämlich den Törichten, den Schwachen, Geringen, Verachteten und wertlosen Menschen, die in Christus Jesus ihren Wert bekommen. Seht, in diesem Sinn gehöre ich gerne zu Gottes 5 Kategorien von Dummköpfen, weil er mich dann am besten gebrauchen kann. Herzlich willkommen zur heutigen Predigt, liebe Gemeinde, Entschuldigung, verkehrte Welt. Gottes reichen Segen begleite dich. Das haben wir heute Morgen zugeschickt bekommen. Amen.